Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer wieder VfL mit Tobi.
Frohe Weihnachten.
Ja, froh werden die sicherlich nicht bei der aktuellen Situation vom VfL. Wenn man denkt, es geht bergauf, dann kommt der VfL und schubst dich wieder den Berg runter. Oder beziehungsweise sich selber.
Ja. Und mal wieder auswärts, so wie man das kennt und liebt, ne?
Also, ich habe hier gerade die Statistiken zum Fürth-Spiel offen. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass der VfL wenig Ballbesitz hatte. Und zwar hatte Bochum 56% Ballbesitz und Fürth 44% dementsprechend. Aber der VfL hatte auch nur 9 Schüsse gesamt und Fürth 17.
Ja, hast du klasse analysiert. Kommen wir zum nächsten Spiel. Nee, ja, wir waren ja grundsätzlich nicht kacke im Spiel, aber haben halt das Spiel generell, ich meine, die Tore sind am Ende eigentlich nur aus Fehlern resultiert.
Ja,
Oder ein
kann man
Großteil der Tore. Das
alle.
dritte Tor,
Ja.
okay. Aber das ist ja dann eh. Das ist halt der 90. Du wirfst alles nach vorne, dann passt. Aber ansonsten, alle Tore sind im Prinzip nur aus echt dummen Abwehrfehlern resultiert auf beiden Seiten. Und ansonsten hätte das auch einfach nur Null werden können. Also, das wäre auch in Ordnung gewesen, irgendwie, so gefühlt.
Ja, wobei ich schon finde, dass also Fürth hat auch viele Fehler im Spielaufbau gemacht. Nur Fürth hat halt unsere Fehler gnadenlos bestraft.
Ja, gerade zum Ende der ersten Halbzeit, muss ich sagen, da war einfach, haben wir zu wenig draus gemacht. Ne? Also da gab es ja schon, ich weiß nicht, Pantovic hatte irgendwie dann ein, zwei Mal die Gelegenheit abzuziehen. Ich glaube, einmal war ja quasi frei vom Torwart, da hat er noch gut gehalten. Einmal kam er irgendwie per Kopfball im Fünfer zum Abschluss, aber da hat er dann überhaupt keinen Druck hinterbekommen. Ja, das reicht dann am Ende halt nicht.
Ja, also von diesen 9 Schüssen, die ich gerade gesagt habe, hat Bochum 2 aufs Tor gebracht. Fürth hat von deren 17 Schüssen 7 aufs Tor gebracht. Das ist bei Fürth eine Schussgenauigkeit von 41%, bei Bochum von 22%. Und das ist einfach nur scheiße schlecht.
Ja gut, ich meine zuletzt auch im Spiel gegen, ich glaube auch war das so, wo Blum einige Dinger daneben gesetzt hat. Oder war das gegen Osnabrück, ich weiß gar nicht. Die sind ja alle irgendwie gefährlich gewesen, aber es sind dann keine expliziten Torschüsse, weil sie halt nicht aufs Tor gehen. So, sie sausen halt immer knapp daneben
Ja, aber
oder
du
so.
hattest ja jetzt gar keine gefährlichen Torschüsse. Also, bis auf diese 2 Chancen, die du von Pantovic genannt hast, und die jetzt in der 90. hattest du noch diese Chance von Dekali. Ansonsten hatte Bochum ja absolut keine gefährlichen Torszenen. Aber auf der anderen Seite hatte Fürth halt genauso wenig gefährliche Torszenen. Da war der eine Pfostenschuss in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit dann der Kopfball, der drüber geht. Also, das war ein Spiel, was, wie du schon gesagt hast, eigentlich kein Sieger verdient hätte, aber halt im Endeffekt Fürth dann doch der verdiente Sieger war, weil die dummen Fehler, und das muss man halt einfach sagen, dass das absolut dumme Fehler waren, von uns gnadenlos ausgenutzt haben und quasi das gemacht haben, was wir nie schaffen, einfach mal den Gegner zu bestrafen. Das haben wir gegen Karlsruhe nicht geschafft und das haben wir jetzt gegen Fürth auch nicht geschafft. Und wie ich schon gesagt habe, die haben ja genug Fehler gemacht.
Ja, da sind wir dann einfach in den entscheidenden Szenen, stellen wir uns irgendwie zu dumm an. Kann man so salopp eigentlich sagen. Ich
Ja.
meine, wie oft haben wir da, ich weiß nicht, auch teilweise durch vernünftiges Gegenpressing den Ball dann zurückgeholt schnell. Und dann ist aber entweder der erste Pass direkt in die Hose gegangen, der wieder nach vorne sollte, oder dann halt immer so die letzte Aktion vorm Torschuss oder so. Die hat halt, keine Ahnung, wie oft einfach nicht funktioniert. Und naja, dann kann man sich auch am Ende nicht wundern, dass man nur so wenig Dinge aufs Tor gebracht hat.
Da muss man halt, also ich bin ja wirklich niemand, der irgendwie Spieler heraushebt und dann besonders kritisiert. Aber man muss halt einfach sagen, dass jetzt an dem Tag in der Offensive Pantovic einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Ihm ist da ja quasi nichts gelungen. Und in der Defensive haben eigentlich alle einen rabenschwarzen Tag erwischt. Vor allem die linke Seite mit Suarez und Bella Kotschap. Die war ja offen wie ein Scheunentor. Suarez ein Schatten seiner selbst, Bella Kotschap, der sonst jeden Ball halt weit nach vorne klärt oder sonst über die Tribüne schlägt, kriegt diesen einen entscheidenden Ball, kriegt er nicht mal über die Grasnarbe und Suarez, der sich durch 4, 5 Gegenspieler dribbeln kann, schafft es nicht, einen Pass an einem Spieler vorbeizubringen. und lässt sich da keine Ahnung wie viel Mal von einem 18-jährigen Talent nahen. Also da hat an diesem Tag echt alles nicht gestimmt, was nicht stimmen konnte, und dementsprechend verlierst du das dann halt auch einfach 3-1. Und was halt wieder war, dass dir so ein Ausgleichstreffer nur kurzzeitig, diesmal halt kurzzeitig einen Aufschwung, aber nicht lange. Du hattest einfach, glaube ich, für 5 Minuten war Bochum nah an dem 2-1, was man halt nah an einem 2-1 nennen kann.
Ja.
Und dann war das wieder, und dann haben sie sich gesagt, ja, reicht dann jetzt auch für heute, ne? Genug für unser Geld getan.
Ja, also nach dem 1:2 hattest du dann jetzt auch nicht so das Gefühl, dass wir das jetzt zwingend noch wieder drehen. Gut, die eine Szene da, also der Kopfball von Dekali, den Kanner sollte er schon noch
Muss er.
besser aufs Tor bringen.
Den musst du mindestens aufs Tor bringen. Und wenn nicht,
Genau,
dann steht
ne?
hinter dir Riemann und der ballert den dir aber richtig aufs Tor. Und wenn er den in die Hand nimmt und ins Tor wirft.
Ja, nee, aber das war schade, da hätte man durchaus mehr draus machen können am Ende noch, aber ja, das war halt einfach, du denkst so, jetzt mit dem Ausgleich nehmen sie den Schwung mit, haben sie dann noch kurzzeitig, aber dann, auch da haben dann die letzten Aktionen wieder nicht gepasst und dann machst du halt auch kein zweites Tor, so einfach ist das.
Ja, und
Und wie du
dann.
gerade schon gesagt hast, hinten, also ich fand's krass, wie oft einfach wirklich über die linke Seite Angriffe durchgekommen sind. Also ich weiß nicht, im Vergleich zu sonst hat Suarez da halt echt nicht so eine gute Figur gemacht. Ne, sonst, dann, von mir aus, selbst wenn ein langer Ball auf seine Seite kommt, dann steigt er hoch und köpft den weg. Wie oft kam dann langer Ball auf die Seite und die konnten da irgendwie durchlaufen mit zwei Mann oder so, ne?
Ja.
Also, keine Ahnung. Das war auf Gamboas Seite schon besser, auch wenn er, ich sag mal, in den Aktionen nach vorne oder im Ball klären oder so, wo er ihn sonst vielleicht noch zu irgendeinem anderen Mitspieler bringt, auch teilweise sehr unglücklich agiert hat.
Da stimme ich dir zu. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, nee, auf jeden Fall die Verteidigung, die linke Seite, wie auch gerade schon gesagt, beide, also Bela Kotschap ist natürlich ein junges Talent, da kannst du dir mal Aussätze erlauben. Ist nur unglücklich, wenn der erfahrene Spieler an deiner Seite, der sonst immer zu den Konstantesten zählt, auch so einen schwarzen Tag erwischt. Und ja, dann halt die linke Seite komplett entblößt ist. Das macht dann halt diese ganze Auswärtsfahrt auch für die Fans einfach nur beschissen.
Ja, auf einer Seite musst du auch sagen, man ist es ja nicht anders gewohnt. Es ist jetzt nicht so, dass man überraschend verloren hat.
Ja,
Man
gut,
hofft
aber
halt immer
man hofft halt
wieder.
eher auf ein Unentschieden. Ich finde aber die Art und Weise, wie du verlierst, ist halt schrecklich. Und dann nach dem Spiel, dass dann einige Spieler, ich glaube, wer war das denn nochmal? Suarez und Tesche, die halt sofort in der Kabine verschwunden sind, obwohl die Fans gebrüllt haben, dass sie zurückkommen sollen. Und dann bis auf Janelt, Blum, Saklam, Riemann und Fabian und Zoller. Alle anderen nach ein paar Minuten auch schon da abgehauen sind, weiß ich nicht, ob das dann auch die richtige Reaktion darauf ist. Klar, man muss sich nicht beleidigen lassen als Spieler, aber wenn man selber so scheiße gespielt hat, dann sollte man sich wohl ein bisschen dahin stellen und mit den Leuten reden, die halt sau viel Geld und Zeit geopfert haben, um dahin zu fahren.
Ja, wobei ich da auch sagen muss, was ich durchaus auch verstanden habe, auf Twitter habe ich einen Beitrag gesehen, wo jemand meinte, dass es auch nichts bringt, wenn man dann immer nach einer Niederlage da irgendwie so lange miteinander, ich meine, sich teilweise beleidigt wird, wie auch immer, ne? Also, dass man dann, ich meine, wir haben davor ja jetzt die letzten Spiele, das war ja in Ordnung, es war jetzt nicht überragend, wir haben aber auch mal wieder gewonnen und so weiter. Und dann haben wir jetzt halt mal wieder verloren, das soll ja vorkommen im Fußball. War sehr unglücklich, ne? Aber gut, also ich finde, die sollen schon einmal in die Kurve kommen, dass dann manche direkt verschwinden, das geht gar nicht. Da bin ich voll bei dir. Aber dass man da jetzt irgendwie noch eine halbe Stunde reden muss, sehe ich auch nicht. Also, keine
Ja,
Ahnung.
klar, aber es geht auch eher den Fans um die Art und Weise, wie man verloren hat, dass man halt wirklich ohne komplette Gegenwehr, es war ja keine Übermannschaft, gegen die man gespielt hat. Wäre das jetzt Hamburg gewesen oder Stuttgart? Ja, okay, aber du hast dagegen Fürth verloren, die halt auch jetzt in einem Formtief waren. Und ja, dann geht es halt um die Art und Weise, wie man da verliert. Und darüber muss man halt dann auch einfach sprechen als Mannschaft. Und wenn man im Abstiegskampf steht, und so weit unten, und die Fans das Gefühl haben, dass nicht alle Spieler das verstanden haben, oder halt auch die Ultras dementsprechend, weil die suchen ja meistens das Gespräch, dann wird es zwangsläufig dazu führen, solange die das Gefühl haben, dass nicht alle Spieler verstanden haben, worum es hier geht, dass sie bei jeder Niederlage, die halt auf diese Art und Weise passiert, das Gespräch suchen. Oder halt auch bei Unentschieden. Also wenn halt das so dumme Unentschieden sind, dann kann ich es halt auch verstehen, wenn da das Gespräch gesucht wird. Weil einfach in dieser Situation kannst du dir sowas nicht erlauben. Wenn du am Ende unglücklich Unentschieden spielst, verlierst durch Schiedsrichterentscheidungen oder weil die Mannschaft halt wirklich deutlich besser war, weil die dich in Grund und Boden gespielt haben, dann ist es ja auch wieder was anderes. Aber mit so einer Nichtleistung kann man dann halt auch nicht sagen, so was Janel danach gesagt hat, ja, davor wurden wir noch gefeiert und jetzt werden wir beleidigt. Beleidigt werden muss nicht sein, aber dass man gefeiert wird, liegt halt auch daran, weil man auf dem Platz das gebracht hat, was die Fans fordern. Und wenn man das nicht auf dem
Und was
Platz
man auch
bringt
leisten kann.
und was man leisten kann, und wenn man das ein Spiel danach schon wieder verwirft und das nicht mehr macht, dann ist halt die Frage, ob man sich dann als Spieler nicht zu viel rausnimmt, wenn man dann sagt, ja, ich kann das, also so zwischen den Zeilen sagt, ich kann das nicht verstehen, wenn die Fans so sind.
Das Problem ist halt, die Spieler, die es vielleicht noch nicht begriffen haben oder so, sind dann auch die, die nicht zu den Fans gehen, weißt du? Die
Ja.
erreichst du damit nicht mal unbedingt.
Ja,
Das muss dann mannschaftsintern geklärt werden.
ja, und da habe ich halt auch Moppel gefragt, beziehungsweise habe ihm das auch so geschrieben, was ich jetzt gesagt habe. Und er meinte halt, dass in dieser Woche das auf jeden Fall thematisiert wird. Muss ich jetzt zeigen, was daraus entsteht. Meinetwegen, lass uns doch einfach auch mal irgendwann Grillabend machen, wie der HSV. Wenn die Spieler schon so viel untereinander diskutieren, können wir auch einfach irgendwann mal einen Grillabend machen. Also irgendwann muss man auch einfach mal sagen, dass diese ganzen Diskussionen und Aussprachen intern nichts mehr bringen, weil das ist dann jetzt die dritte. Und wenn da so viel gibt, was man besprechen muss, dann kannst du in der Winterpause direkt die Hälfte der Mannschaft auf Reisen schicken und eine neue Hälfte holen. Aber ist halt jetzt auch scheiße. So in der Winterpause macht man sowas ja eigentlich nicht.
Das kriegen wir auch nicht. Also das kriegen wir mit der aktuellen Besetzung auch nicht vernünftig über die Bühne.
Ja. Ja, also. Keine Ahnung. Das hat mich alles ein bisschen, oder regt mich immer noch sehr auf, diese Aussagen danach. Und man hat das Gefühl, man liest irgendwie jedes Spiel das gleiche. Riemann sagt nach jedem Spiel, ja, wir müssen eine Einheit bilden, aber du
Dann bildet doch mal eine Einheit.
kannst halt nicht als von den Fans erwarten, dass sie mit der Mannschaft eine Einheit bilden, wenn nicht mal die ganze Mannschaft geschlossen zu den Fans geht und sich für den Support bedankt. Was mir halt auch bei den Heimspielen immer wieder aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel Jordi, der ist gar nicht bei der Mannschaft gewesen, der hat einfach seine Runde alleine gemacht, hat geklatscht, der ist zwar zu den Fans gegangen, überall und ist dann in die Kabine verschwunden. Aber ist ja nicht mit der Mannschaft dahin gegangen. Und wie willst du als Mannschaft eine Einheit werden,
Wenn da alle
wenn,
einzeln irgendwie,
ja
ja.
richtig, wenn alle einzeln was machen, wenn alle ihr eigenes Ding machen, wenn da nicht einfach alle zusammenzukurbeln, das fängt ja da schon an. So, weiß ich nicht, also das sind so diese Kleinigkeiten und wenn du das nicht zusammen als Mannschaft machst und das da signalisierst, ist ja auch einfach nur, dass dann da am Ende Riemann, Zoller und Fabian standen alleine vor den Fans und dahinter standen Janelt, Blum und Zaklam. Und es ist ja was ganz anderes, wenn dann dahinter nochmal die ganze Mannschaft geschlossen steht und sagt, ja, wir stehen jetzt hier auch hinter unserem heutigen Kapitän und so. Aber wenn die da noch nicht mal. Es ist ja auch einfach eine Symbolwirkung, wenn die Mannschaft da nicht hintersteht.
Ja, das wirkt einfach komisch. So die drei Leute rechtfertigen sich dann für das, was eigentlich alle betrifft, so.
Ja, und wobei man dann halt auch einfach sagen muss, dass da genau eben die drei, die vorne standen und die drei, die da hinten standen, diese sechs, da kannst du jetzt eigentlich niemanden so richtig von der Leistung dafür verantwortlich machen. Du kannst einen Riemann nicht von der Leistung und von dem Einsatzwillen, gut, jetzt gegen Fürth hat er einen schlechten Tag erwischt, wobei das auch
Ja.
dann wieder unglücklich ist, teilweise. Riemann kannst du nicht dafür verantwortlich machen für die jetzige Situation. Und Fabian schon gar nicht, der sitzt ja nur auf der Bank. So, das ist ja auch seine Aufgabe in dieser Saison. Ein Zoller ist auch vom Einsatz her komplett dabei. Fußballerisch ja teilweise natürlich bringt er nicht so die Qualität mit, die ihm Blum mitbringt. Aber der ist vom Einsatz und vom Willen auch dabei. Ein Zaklam kannst du auch nicht dafür verantwortlich machen, sitzt ja auch nur auf der Bank. Ein Blum ist ein absoluter Leistungsträger und ein Janelt kommt sporadisch zum Einsatz und wenn er zum Einsatz kommt, dann zeigt er gute Leistung. Gegen Fürth hat er ja auch ein super Spiel gemacht. hat das Tempo reingebracht, was halt viele Fans fordern im Mittelfeld. Aber keine Ahnung, so, da stehen die Falschen, wie du es auch schon gesagt hast, da stehen dann einfach die falschen Leute, die da irgendwie dann mit den Fans reden. Da müssen halt andere stehen, die halt nicht diese Leistung bringen, aber die verpissen sich in die Kabine.
Ja, ist, wie gesagt, ist eine blöde Situation. Am Ende kann das irgendwie nur intern wieder aufgearbeitet werden oder es muss intern klar zur Absprache kommen, aber man fragt sich halt auch, warum das, also man würde ja erwarten, dass sowas schon längst mal, also das ist ja offensichtlich, dass es da Probleme gibt. Wo die jetzt genau liegen, wissen sie vielleicht selber nicht, aber da muss man halt das aufarbeiten und ich weiß nicht, es hat ja schon zwei Aussprachen, die jetzt ein bisschen länger her sind, schon gegeben und naja, ein paar, also zumindest sportlich hätte es ein paar Früchte getragen, sage ich mal, aber am Ende, wenn man dann jetzt in alte Muster wieder zurückverfällt, weiß ich auch nicht, dann hat das ja so sehr irgendwie auch nicht gefruchtet.
Ja. Ja, keine Ahnung, also ich habe jetzt genug Monologchen, wütenden Monolog geredet. Ich glaube, da ist jetzt alles, also kannst du jetzt einfach nur abwarten, wie das wird. Also als Fan kannst du ja eh relativ wenig machen. Du kannst ja nicht in die Kabine gehen und denen da deine Meinung geigen. So, klar, du kannst zum Training gehen, denen das da sagen. Aber
auch da erwischst du nur die richtig, mit sich reden lassen.
Richtig. Da wird ein Riemann wird mit dir reden, also beziehungsweise auch wieder die sechs Leute würden mit dir reden. Ich gehe davon aus, ein Toto würde halt auch logischerweise mit dir reden. Und der Rest wird dann irgendwann sich da wird da irgendwann sich rausreden und weggehen. Deswegen, es ist alles sehr eine eklige Situation. Entschuldigung.
Ja.
Kommen wir einfach direkt zum nächsten Spiel und
ja, ist glaube ich besser, da kann man dann wieder mehr Hoffnung reinlegen.
Das nächste Spiel geht am Freitag gegen einen alten Bekannten, Hannover 96, wegen denen wir in der Liga sind. Ja, Hannover, eigentlich stehen die ja auch relativ weit unten, ne?
Ja, die sind 3 Punkte vor uns, ne? 2 Plätze, 3 Punkte.
Ja.
Genau. Wir haben besseres Torverhältnis, super.
Hey, ja, klasse. Danke, Danny Blum und Sylvain Gamboula. Ja, Hannover hat jetzt aber auch den Trainer entlassen. Schlecht dann auch mit dem Trainer gestartet, aber jetzt gegen Aue dann den ersten Sieg, den ersten Heimsieg vor allem. Und ich.
Und gegen Pauli haben sie auch schon gewonnen, in Pauli.
Stimmt.
Die Woche davor. Also die haben jetzt schon 2 Siege hintereinander.
Ja, kommen dann wohl doch wieder in die Spur. Ja, gegen Aue, ich habe ja auch wieder die Statistiken offen. Also ist, von den Statistiken her, wenn man nur darauf guckt, verdienter Sieg, mehr Ballbesitz, auch wenn das halt nicht viel heißt, aber
ja, Aue stellt sich ja eh nur hinten rein.
Mehr Schüsse aufs Tor, hohe Schussgenauigkeit, die haben im Grunde alles mehr, nur die Zweikämpfe hat Aue mehr gewonnen. So, aber ansonsten hat Hannover das Spiel halt schon mehr oder weniger nicht dominiert, aber war die tonangebende
Mannschaft. In der Mannschaft, Hand gehabt ja, irgendwie.
Und hat dann halt in der 90. Minute das 3-2 zu Hause gemacht durch Haraguchi war es.
Jo, der Genki.
Und die kommen dann jetzt natürlich mit 2 Siegen im Rücken, kommen die ins Ruhrstadion und da steht der VfL, der natürlich heimstark ist, aber jetzt wieder einen Dämpfer hinnehmen musste.
Ja, man kann nur hoffen, dass unsere Heimserie in Anführungszeichen nicht reißt. Ne? Also, das, naja, also, was ich will jetzt gar nicht anfangen mit, wir sollten mindestens einen Unentschieden holen. Also, das Ziel muss ganz klar sein, am Freitag die 3 Punkte zu Hause zu behalten. Die Hinrunde nochmal würdig abzuschließen, in Anführungszeichen. Ist ja der 17. Spieltag, ne?
Mhm.
Genau. Einfach, dass man da nochmal quasi für das letzte Spiel in diesem Jahr, also für den Rückrundenstart, nochmal was Positives mitnehmen kann. Also, ich meine, wir haben noch 2 Spiele zu Hause. Da muss es ganz klar das Ziel sein, die 6 Punkte auch zu holen. Einfach, dass man ein bisschen gesicherter in die Winterpause gehen kann. Und ich meine, am Ende, wenn man jetzt auf 6 Punkte hofft, am Ende werden es wahrscheinlich maximal 3, so wie ich uns kenne.
Einer.
Ich meine, wie es dann am Ende läuft, werden wir ja sehen. Aber ja, mal sehen. Wenn man das Spiel so sehr in der Hand haben würde wie gegen Aue, wird das, denke ich mal, auch kein Problem, in Anführungszeichen. Wobei man da halt nochmal sagen muss, Hannover hat natürlich einfach, ich meine, der Kader, ich weiß, ich glaube, die sind was jetzt den Marktwert angeht, auf Platz 3 der Liga, ne, die haben halt schon eine vernünftige Qualität
Ja.
entgegenzusetzen, im Gegensatz zu anderen Teams.
Aber da ist halt auch der Kader nicht gut geplant, ne? Weil selbst wenn die so einen guten Kader hätten, dann würden die nicht so weit unten stehen. Also,
Es passt, ja, es passt zumindest auch nicht ganz zusammen, oder
ja,
spielen alle
da
unter
war,
ihren
die hatten
Möglichkeiten.
einen schlechten Trainer, beziehungsweise einen Trainer, der nicht zur Mannschaft gepasst hat, und eine Mannschaft, die halt nicht gut geplant war. Und dementsprechend spielen sie halt dann unten mit und ja, ist bei uns ja quasi fast dasselbe.
Ja, nur dass bei denen noch ein bisschen mehr wirtschaftliches Volumen dahinter
Ja,
steckt.
richtig, die können im Winter was machen. Ja, das ein Vorteil, den ich halt bei uns sehe, ist, dass Toto wiederkommt. Der wird dann
Ja.
natürlich auch nochmal ordentlich die Mannschaft einheizen. Aber
Ja, und einfach
ansonsten,
für mehr Stabilität im Mittelfeld sorgen.
ja, ansonsten könnte ich mir halt auch vorstellen, dass dann halt dementsprechend rotiert wird, dass halt ein Pantovic wieder aus der Startelf fliegt, einfach weil er einen schlechten Tag hatte. Und dafür dann wieder ein Zoller drin ist.
Ja, das würde mich nicht überraschen, hast recht.
Und dann ist halt die Frage, für wen rutscht Toto rein? Weil ich fand, Janelt, wie ich schon gesagt habe, ist auf jeden Fall derjenige, der die Dynamik und das Tempo im Mittelfeld mitbringt und das Spiel schnell macht im Gegensatz zu Tesche. Aber
Ja,
Tesche.
es würde mich freuen, wenn wir mal wieder Toto und Janelt sehen. Auf der anderen Seite würde es mich auch nicht wundern, wenn am Ende Janelt dann wieder rausrotiert wird, auch wenn ich es schade finden würde, aber ich meine, man muss es so sehen. Die letzten Partien, hatten jetzt davor ein paar Spiele nicht verloren. In denen war immer Lucia und Tesche im Mittelfeld. Jetzt war Janelt drin und es hat halt nicht geklappt. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn dann wieder Tesche und Lucia ran dürfen.
Ja, kann ich verstehen. So ist jetzt halt die Frage, welche Schlüsse Reis daraus zieht. Aber ich finde halt auch, aus einer Niederlage sollte er eigentlich dann ruhig da an die Sache rangehen. Es ist aber halt schon, dass du jetzt vor allem gegen Hannover, denke ich mal, klar, du musst kämpferische Leute auf dem Platz haben, aber auch spielstarke Leute, die dann halt vorne mit einem gezielten Pass Blumen auf die Reise schicken können. Und das sind halt für mich auf jeden Fall Toto und Janel, die zwei im Mittelfeld, die das können.
Ja, also ich meine, letztes Jahr hat Tesche solche Sachen auch gut hinbekommen, aber jetzt dieses Jahr hat er mich da einfach auch noch nicht überzeugt.
Ja, dieses Jahr
Und
ist er halt
wird er
eher,
wahrscheinlich auch nicht mehr.
dieses Jahr ist er eher so Typ, ich mache das Spiel langsam.
Ja, keine Ahnung. Es hat halt in der Hinsicht irgendwie abgebaut. Man kann natürlich hoffen, dass es irgendwie noch wiederkommt. Will ich ihm auch nicht absprechen, dass da durchaus noch Möglichkeiten in ihm stecken. Aber dann muss er die auch mal abrufen. Genauso Lee, also Lee ist immer noch unser bester Zehner, den wir haben im Kader, aber ist auch momentan noch wieder Luft nach oben. Also ist nicht so, dass er jetzt da wirklich gut gespielt hätte in Fürth.
Ja.
Dennoch muss er ran gegen Hannover, weil wen willst du da sonst hinpacken?
Sind wir mal ehrlich, ich habe nichts von Lee gegen Fürth gesehen. Ich habe den
Nee, da
quasi
war absolut nicht.
gar nicht auf dem Platz bemerkt.
Ja, war gut. Immerhin ist er nicht aufgefallen. Meier wäre aufgefallen durch ein paar Bälle ins Aus.
Ja, aber das spricht ja auch nicht. Also nicht auffallen, das Einzige, wenn es nicht. Wenn es gut ist, wenn ein Spieler nicht auffällt, dann ist es, wenn es der Torhüter ist oder der Innenverteidiger oder Sechser. Wenn die nicht auffallen, dann ist das meistens gut. Beziehungsweise bei den Sechsern gut, wenn die nicht auffallen, dann könnte, sagen wir eher bei den Innenverteidigern und beim Torhüter, aber wenn ein Zehner nicht auffällt, ist das halt einfach so, das ist so Özil-mäßig.
Ja, das stimmt. Versteckt sich hinter sich selber irgendwie.
Ja. Und da
Aber
ist.
ich glaube, irgendwie zu Hause spielt Lee immer irgendwie ein bisschen befreiter aufgefühlt. Also ich glaube, zu Hause wird er da auch wieder eine bessere Leistung bringen.
Ja, ich denke
Ist ja
einfach mal
auch
auch.
absoluter
Ja,
Publikumsliebling.
ich denke auch unter anderem deswegen, weil halt die Zuschauer ihn alle da feiern und das pusht dich halt dann nochmal mehr, wenn das ganze Stadion deinen Namen ruft.
Ja, auf jeden Fall. Also wir gehen auf jeden Fall stark davon aus, dass er wieder ran darf. Was heißt ran darf, ran muss, wie auch immer. Wir haben einfach keine bessere Lösung.
Ja.
Und ich hoffe oder ich wünsche ihm auch, dass er einen besseren Tag hat. Und ich gehe auch davon aus.
Wobei ich halt auch einfach gern mal jetzt Zaggi da sehen würde. So, du hast jetzt mit Eisfeld hast du einen da versucht, mit Meier hast du da einen versucht, Lee hast du jetzt auch da versucht. Der heißt, läuft halt jetzt auch seiner Form hinterher. Jetzt kannst du mal dem vierten Zehner eine Chance geben. Und das ist halt Zaklam.
Ja, würde mich freuen, wenn er mal eine Chance bekommt, aber irgendwie am Ende muss man auch sagen, unter so vielen Trainern trainiert und was weiß ich, wenn er dann irgendwie es nicht schafft, sich da mal durchzusetzen, dann liegt es vielleicht auch einfach daran, dass es nicht reicht. Keine Ahnung.
Ja, schon so. Aber am Willen liegt es halt auf jeden Fall nicht bei ihm.
Nee, einen Willen spreche ich ihm auch nicht ab. Das ist ganz klar.
Ja,
Aber
gut.
am Ende ist es vielleicht doch noch ein bisschen. Also, ich meine, wenn du dir die Ballbehandlung von Lee anguckst, da kommt Zaglam nicht ran.
Ja, natürlich. Das sind Welten dazwischen. Das muss, kann man schon sagen. Ja. Hannover, noch mal ein bisschen dazu. Die haben ja eigentlich jetzt offensiv haben sie mit Weidand und Moment, Weidand, Duxch, Teuchert. Auf jeden Fall, diese drei sind ja schon gute Stürmer, die jeder gerne im Kader hätte und die alle für ein Tor gut sind, ne?
Ja, auch wenn sie alle unter ein bisschen, ja, auch von der Torquote unter ihren Möglichkeiten sind dieses Jahr. Ich meine, der Dux hat uns, glaube ich, schon oft genug geärgert, ne? Das
Ja.
kann man nicht anders sagen.
Wobei der halt jetzt auch in
Und
dieser Saison, ne? 4 Tore, 5 Vorlagen. So schlecht ist das nicht. Bei 15 Spielen.
ja, das stimmt. Ist in Ordnung zumindest.
Ja.
Also, wenn unser Einwechselspieler so eine Quote hätte, dann würde ich mich freuen. Ja. Das stimmt schon.
Ja, Weidand mit 6 Toren und einer Vorlage in 13 Spielen. Ja, gut, Teuchert halt mit 2 Toren, 2 Vorlagen in 10 Spielen. Das ist halt ein bisschen.
Aber in Summe ist das in Ordnung, ne?
Ja, das
Die
sind
haben es
jetzt
halt nur
alles
auf mehr
kein.
Leute verteilt.
Das ist für die Saison, die Hannover jetzt aktuell spielt, ist das gar nicht scheiße. Das ist halt genauso wie bei uns Gambula. Und ja, deswegen denke ich mal, wenn die. Einer von denen wird halt logischerweise spielen, oder wenn nicht sogar zwei oder drei von denen. Und wenn die alle einen guten Tag erwischt haben oder einer, dann wird es für unsere Verteidigung, die ja absolut stabil ist, gefährlich.
Absolut stabil, ja. Gut. Kann man so formulieren, ne?
Ach, sorry, ich habe das instabil, hab das Innen vergessen. Ich wollte instabil sagen. Mein Fehler.
Bei Hannover sind ja auch zumindest zwei, hab ich im Kopf gerade, Ex-Bochumer am Start, ne?
Esser und Ostrolek, ja.
Ostrolek, ja. Wobei zuletzt jetzt, also Esser ist halt, ja, logischerweise, weil Zieler wieder zurückgekehrt ist, ja nur noch Ersatztorwart. Obwohl er
Ja,
letztes Jahr ja eigentlich schon gute Leistungen gemacht hat in der Bundesliga noch. Und
Ostro ist ja auch.
Ostrolek.
Ist halt auch kein Stammspieler. Der hat nur 3 von 16 Spielen gespielt.
Ja.
Hat 4 Zweikämpfe geführt, 4 gewonnen. So, hat aber. Also. Ja, der ist auch ein bisschen raus da aus der Mannschaft.
Könnte man auch als Linksverteidiger holen im Winter.
Ja, wir brauchen ja eh noch einen.
Bock hätte er ja auch. Das gab es ja mal in irgendeinem Interview. Weiß ich nicht, irgendwann, ich glaube, zu Beginn der Saison oder so, irgendwann, irgendwo tauchte das mal auf.
Ja, der hat auf
Ich
jeden
weiß nicht
Fall
mehr
in der
genau.
Bundesliga hat er Bock, aber
Ah ja, stimmt, der wollte in der Bundesliga nochmal für Bochum spielen, ne? Ja, gut.
keine Ahnung,
Aber
ob
ich
er.
meine, wenn er jetzt eh zweite Liga spielt und. Also.
Ja, eigentlich schon.
Hat aber wahrscheinlich mittlerweile auch höhere Gehaltsvorstellungen als die wir ihm erfüllen wollen würden, wie auch
Weiß ich
immer.
nicht, dafür, dass er dann halt bei uns spielt, wieder bei seinem Heimatverein, ist das ja gar nicht. Also, da machen bestimmt manche Gehaltseinstriche. Einbußen.
Ja, durchaus. Also ich würde es machen, ne? Aber ich weiß halt nicht, was er jetzt in Hannover für ein Salär kriegt und
Ja,
was wir ihm bieten
Tobi,
könnten,
wir
ne?
wären auch gar nicht zu Hannover gewechselt.
Ja, nee, kein Fall.
Ja, ich guck gerade mal, wie lange noch der Vertrag von Ostrolek läuft. Ich glaube, der läuft auch gar nicht mehr so lange. Ja, nur noch bis zum Sommer. Also, den könntest du eigentlich recht günstig sogar bekommen im Winter.
Ist halt die Frage. Ich habe jetzt auch länger nicht spielen sehen, wie vernünftig das noch ist, was da rumkommt. Aber Einsatz wird er auf jeden Fall bringen, das
Ist
weiß
halt auch
man.
immer so die Sache, ob er, wenn du halt bei einem Verein spielst, wo der halt dein Arbeitgeber ist, bringst du eine ganz andere Leistung, als wenn du bei einem Verein spielst, der dein Heimatverein ist, von da, wo du geboren wurdest. Also, das sind ja, ist ja immer was anderes, wie du dann deine Leistung da bringst.
Ja gut, du kannst trotzdem jetzt nicht irgendeinen Spieler holen, so nach dem Motto, ja, der hat hier mal halbwegs gut gespielt, ne?
Ja.
Wenn er jetzt die letzten Jahre nicht mehr so viel kam. Aber von der Qualität ist das schon jemand, der uns durchaus zumindest, also wenigstens als Backup, wenn nicht sogar als Druckmacher gegen Suarez, helfen könnte. Zumal ja Suarez Vertrag im Sommer auch ausläuft, ne? Also insofern.
Ich sehe gerade, dass er hat das erste Saisonspiel gemacht gegen Stuttgart, hat dann gelb-rot bekommen und war danach bis zum 14. Spieltag ohne Einsatz im Kader und dann ab dem 15. Spieltag wurde er immer als defensiver Mittelfeldspieler eingewechselt. Hat gegen St. Pauli 15 Minuten gespielt und gegen Aue eine Minute. Aber hat dann wohl unter dem neuen Trainer eine neue Position gefunden und kommt da jetzt wohl regelmäßiger zum Einsatz. Also mal schauen, ob er dann nicht sogar tatsächlich im Ruhrstadion auch auflaufen wird. Beziehungsweise halt eingewechselt wird.
Zumindest eingewechselt werden. Ja, kann gut sein.
Je nachdem, wie das Ergebnis halt für Hannover ist, ne? Wenn die am Ende 2-0 hinten liegen oder 2-1 hinten liegen, dann wird er in der 90. keinen defensiven Mittelfeldspieler mehr einwechseln. Wenn die halt aber 2-1 führen, dann wird er sicherlich in der 90. defensiven Mittelfeldspieler einwechseln.
Kann auch sein, dass sie eine Fünferkette umgestellt haben. Ich weiß es gar nicht. Ich habe dafür hab ich die Spiele nicht verfolgt.
Naja, sieht nicht so aus, als ob die auf 5er-Kette. Also, oder meinst du ab der 90.?
Ja, genau. Quasi mit der Einwechslung dann irgendwie noch einen rausgezogen und dann.
Das kann natürlich sein, dass er auf 5er. Ja, klar, gut. Transfermarkt sagt jetzt einfach, dass er im defensiven Mittelfeld gespielt hat.
Ja, es
Aber.
ist halt ein offensiver Spieler rausgegangen und er ist reingekommen.
Ja.
Deswegen weiß man es nicht.
Aber ich würde dann sagen, beenden wir die Folge hier.
Ja, soweit zum Spiel, zu den Spielen, wie auch immer. Alles angerissen. Ja, Mannschaft wird uns nichts Großes überraschen, haben wir gerade schon drüber gesprochen, was wir erwarten würden.
Wäre mal schön, wenn sie uns
Und
von der
dann,
Leistung her überraschen, positiv gesehen.
ja, genau, das würde mich mal freuen, eine positive Leistungsüberraschung, würde ich gerne verkraften.
Verkraften.
Ja,
Okay.
würde ich verkraften, gerne.
Ja, dein Tipp?
Na gut, das ist jetzt wieder eine Frage, ne?
Ja.
Also ich sag mal so. Ich tippe 4-0.
Tschüss, ich bin weg, Alter. Für Hannover oder was?
Nee, nee, nee. Das wird
4-4-0 für einen
diesmal.
Bierstand.
Ja. Nein, also Blum macht auf jeden Fall ein Tor. Kalevula macht eins und Zolli macht auch eins. Also wir machen auf jeden Fall drei Tore. Wie viele wir kriegen, kann auch sein, dass wir 3-5 verlieren, aber.
Okay, ich sag.
Was tippst du? 1-1.
Nein. Nee, ich glaube nicht, dass. Nee, ich. Boah. Ich sag 2-2.
Ja, das wird wahrscheinlich in die Richtung gehen. Wir
Ja.
treffen ja wahrscheinlich eh wieder nur auf eine Seite. Ist halt dann die Frage, wer die Seitenwahl gewinnt und wie es zur Halbzeit steht.
Ja, richtig.
Davon wird es dann aus abhängig sein, wie es ausgeht.
Und falls ihr mich sucht, ich bin derjenige mit dem Pfeil auf der Westtribüne, der aufs Tor zeigt.
Genau. Ja, das hätte echt was.
Ja, aber dafür müsste ich noch mehr Geld ausgeben und nee, es ist Weihnachtszeit. Deswegen, ja, wir hören uns dann wieder nach dem Spiel gegen Hannover, vor dem Spiel gegen Regensburg. Habt eine schöne Woche, auf Wiedersehen und ciao.
Jo, ciao, ciao.